Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist und Schriftsteller Matthias Greifrath. Hallo, Herr Greifrath.
Tag, Frau Schäfer.
Sie haben sich ja viel auseinandergesetzt mit Karl Marx, aber heute gratulieren wir nicht Karl Marx, sondern Friedrich Engels. 200 Jahre wäre er heute geworden, der 200. Geburtstag wird gefeiert. Gibt es eigentlich heute, wenn man so die Riege der Intellektuellen betrachtet, zu wenige linke Intellektuelle?
Ich will mal so sagen, es gibt zu wenig, finde ich, zu wenig Intellektuelle wie Friedrich Engels, weil der drei Sachen in seiner Person vereinte. Das eine war, kritische Gesellschaftstheorie zu machen. Das zweite war, den Blick auf die Naturwissenschaften und auf die Natur zu richten, als etwas, was die Gesellschaft umgibt, etwas, was wir heute sehr gebrauchen könnten. Und das dritte war, er hat sich in die Politik eingemischt. Er war also gleichzeitig Politiker, zumindest eine rote Eminenz hinter der SPD damals. Und er war ein Denker. Und er war außerdem auch jemand, der, und das finde ich ist in der Politik auch wichtig, kommen wir vielleicht am Ende noch drauf, der Lebensfreude ausstrahlte.
Lebensfreude, wir haben gerade in den Nachrichten gehört, Franziska Giffey, jetzt Vorsitzende.
Sie nehmen es mir aus dem Mund.
Genau, ja. Berliner SPD, die auch sagt, also wir müssen jetzt anpacken und zwar das mit guter Laune.
Die Frage ist, ob die Lebensfreude reicht. Ja.
Wir werden gucken, genau, wie das zu bewerten ist in dieser Mittagsstunde. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen des Tages, aber am Samstag blicken wir ja auch immer noch mal zurück auf die Woche und das machen wir gleich und wollen darüber sprechen, ob denn die Corona-Hilfen, die jetzt insgesamt angesagt worden sind vom Bund, am Ende tatsächlich so weiter bezahlt werden können. Die Bundeskanzlerin hatte ja gesagt, bis Ultimo könne man da nicht sozusagen den Unternehmen den Umsatz ersetzen. Es ist der letzte Samstag in diesem Corona-November 2020. Zeit für uns jetzt, die aktuellen Themen des Tages in den Blick zu nehmen, aber auch zurückzuschauen auf die Woche. Und da war doch bemerkenswert, was die Bundeskanzlerin am Donnerstag im Bundestag gesagt hat, nämlich mit Blick auf eine zu große Verschuldung des Bundes.
Und deshalb müssen wir ein gemeinsames Interesse vereinbaren, die Kontakte wirklich so zu reduzieren, dass wir auch Wirkungen sehen. Denn es ist ja klar, dass wir das nicht bis Ultimo fortführen können, diese Art von Hilfen. Das ist ein riesiger Beitrag mit großer Verschuldung unserer Bundeshaushalte 2020 und 2021. Das ist geboten, das ist notwendig, aber es muss auch hier immer darüber geredet werden, wie passen die Dinge alle miteinander zusammen.
Und so also Angela Merkel und hier zu Gast der Journalist Matthias Greifrath, hat sie recht. Also bis Ultimo kann man sozusagen nicht weiter Kompensationen zahlen.
Nein, bis Ultimo sollte man auch nicht. Aber ich denke, sie hat ein bisschen dramatisiert, weil sie uns lenken will, das Richtige zu tun jetzt in unserem alltäglichen Umgang. Ich glaube, wir sind jetzt noch nicht mal bei den 60% Verschuldung, die wir erreicht hatten, nachdem wir 2008 die Finanzkrise bewältigt hatten. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht so hoch in der Neuverschuldung, auch in der geplanten Neuverschuldung, wie nach der Finanzkrise. Und das haben wir in relativ in 4, 5, 6, 7 Jahren abgebaut. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Natürlich können wir nicht ewig weiter Firmen unterstützen. Dann gibt es ja auch diese Zombie-Firmen, die sozusagen weiterleben, weil man sie unterstützt. Ich verstehe einige Sachen nicht bei diesen Hilfen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man 80% des Umsatzes im November und im Dezember den Firmen geben will, weil der Umsatz ist ja nun ganz was anderes als der Gewinn.
Ja, also 75% des Vor-Corona-Umsatzes.
75%, genau. aber der Umsatz ist ja deutlich mehr als der Gewinn als Summe. Also wenn man den Gewinn oder den entgangenen Gewinn aufs letzte Jahr gerechnet hätte und das ausgezahlt hätte, dann wäre man, glaube ich, deutlich weniger in die Kasse greifen müssen. Das ist das eine. Und das andere, ich weiß auch nicht, ob es so klug war, jetzt von vornherein schon zu sagen, ich denke, wahltaktisch war es natürlich klug zu sagen, wir zahlen die Kurzarbeit weiter bis Ende 2021. Also man fährt alles auf Sicht. Man fährt die ganzen Einschränkungen auf Sicht, aber hier gibt man im Grunde für 14 Monate, hat man für 14 Monate schon gegeben, die Kurzarbeit weiter zu finanzieren. Ich denke, damit fördert man, denke ich, nicht unbedingt die Innovationskraft und die Flexibilität der Unternehmen.
Ja, wie würde man das denn tun? Also es sind insgesamt 10 Milliarden Euro, die eben bereitgestellt werden für diese Kompensationen für die Unternehmen. Wie gesagt, 75% des Vor-Corona-Umsatzes. Also wenn man jetzt dieses Geld in die Hand nimmt, was denken Sie, was wäre günstiger? Was wäre klüger gewesen?
Ja, habe ich ja schon gesagt, eben klüger wäre gewesen, sich nicht am Umsatz zu orientieren, sondern
am Gewinn.
Am Gewinn des letzten Jahres. Also das leuchtet mir nicht so ein. Und das Zweite ist, es kommt ja, damit gehe ich jetzt ein bisschen weg von Ihrer Frage, es kommt ja so ein bisschen jetzt die Rhetorik auf, wir werden alle kurz treten müssen demnächst. Mhm. Und ich denke, das ist erstens ein Verstoß gegen die moderne Geldtheorie, weil die moderne Geldtheorie sagt, Staaten können Schulden machen und sie müssen die Schulden nicht abbezahlen, sie müssen nur dafür sorgen, dass sie die Tilgung bezahlen können. So jedenfalls die moderne Geldtheorie. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt von Verzicht zu reden. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit dem niedersächsischen, was ist er, Finanz- oder Wirtschaftsminister von der CDU. Wie heißt er? Hilbert. Und der sagte, naja, wir werden demnächst kurz treten müssen. Wir werden sparen müssen. Wir werden auch Leistungen zurückfahren müssen. Leider hat die Kollegin nicht gefragt, welche Leistung wollen Sie denn zurückfahren? Und gleichzeitig sagen diese Leute, die sagen, wir werden uns einschränken müssen, sind sie gegen einen Corona-Soli und sie sind gegen eine Vermögenssteuer. Und wenn man das Ganze jetzt nur auf Staatsschulden schiebt, dann, man weiß ja, Staatsschulden sind nicht erhobene Steuern. Staatsschulden begünstigen die Gläubiger der Staatsschulden, also die Wohlhabenderen gegenüber den Nichtwohlhabenderen. Und die Tendenz, die wir in diesem ganzen Jahr ja erlebt haben, das Corona-Jahr war ja auch ein Brandbeschleuniger der Ungleichheit. Und da sehe ich jetzt noch nicht, dass diese Koalition bereit ist, da Konsequenzen zu ziehen.
Also die Ungleichheit hat sich tatsächlich ergeben. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Koalition so viel Geld zur Verfügung stellt, weil sie eben gerne die Ungleichheit abfedern möchte. Und zu diesem Thema Verzicht würde ich doch gerne nochmal nachhaken. Also ist das nicht eine Zeit jetzt, in der man sagen könnte, wir müssen in Zukunft anders leben und da muss der Verzicht tatsächlich mitgedacht werden? So wie es ja die Grünen im Grunde schon lange propagiert haben, wofür sie auch schon sehr viel kritisiert wurden.
Nee, ich würde sagen, erstens, wer Verzicht sagt, muss sagen, worauf soll verzichtet werden?
Zum Beispiel auf Flugreisen und dann die Frage, wie kann man dann die Flugkonzerne trotzdem oder anders sozusagen erhalten?
Naja, man sieht ja schon, dass sie sozusagen von selbst anfangen zu schrumpfen, dass sie ihre Pilotenschulen einschränken in Bremen, dass sie ihre Flotten verkleinern und so weiter und so fort. Und ich denke, die Aktionäre, die werden immer noch ganz guten Schnitt machen bei der ganzen Geschichte. Aber wenn von Verzicht geredet wird, das geht ja alles so in die Richtung, wenn Herr Altmaier sagt, wir können uns zwar viel leisten, aber vielleicht dürfen wir uns nicht alles das leisten, was wir uns leisten wollen. Da geht es aufs Soziale, denke ich. Und gleichzeitig werden ja Steuererhöhungen werden ja ausgeschlossen, von der CDU zumindest. Also das Ganze hat für mich ein starkes soziales Ungleichgewicht. Und das andere ist, wenn man Verzicht sagt, ja gut, wir verzichten jetzt auf Flugreisen, aber was kriegen wir dafür? Wir verzichten auf Auto in der Stadt. Wenn wir auf Auto in der Stadt verzichten und man sagt uns gleichzeitig, der öffentliche Nahverkehr wird jetzt mit Milliarden finanziert.
Kriegen wir vielleicht eine bessere Lebensqualität.
Dann haben wir eine Strukturveränderung, dann haben wir eine andere Qualität und ich würde mich weigern, das Verzicht zu nennen.
Aha, okay. Tatsächlich ist es Reinhard Hilbers, von der CDU, der niedersächsische Finanzminister, dessen Namen Sie vorhin gesucht haben, und ich bin nicht schnell genug gewesen, den jetzt nochmal zu nennen. Und er sagt tatsächlich, wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, dass sie weniger haben.
Ich glaube, wir müssen zunächst einmal sehen, dass wir jetzt gut durch die Krise kommen. Und wenn wir das erreicht haben, gehe ich davon aus, dass wir mindestens 10 Jahre, wenn nicht noch länger, unterhalb des Einnahmeniveaus liegen werden, was wir vor der Krise geplant haben. Insofern müssen wir die Menschen darauf vorbereiten, dass wir weniger haben und dass wir auch diese Schulden zurückzahlen müssen. Bevor wir Steuererhöhungen oder Ähnliches oder Soli-Beiträge diskutieren, sollten wir dann eine offene Diskussion mit den Menschen führen, welche Dinge wir uns noch leisten wollen und welche wir uns vielleicht in Zukunft nicht mehr leisten können.
Das finde ich grundsätzlich mal gut, diese Diskussion zu führen.
Also erstens ist es natürlich wieder ein Vorstellung von Schulden, wie die schwäbische Hausfrau sie hat. Darüber habe ich schon was gesagt. Und zweitens, wen meint er denn? Will er sozusagen...
So wie ich ihn verstehe, uns alle.
Ja, uns alle. Dann würde ich doch aber mal differenzieren. Diejenigen, die über 3.000 haben, sind andere als diejenigen, die unter 800 haben. Also wenn man da jetzt nicht die Ausführungsbestimmungen, wir alle, ich meine, das große alte Wort von Carl Schmitt, wer Menschheit sagt, will betrügen, aber wer wir alle sagt, der will vielleicht auch betrügen.
Gut, dann muss ich das jetzt auf mir sitzen lassen?
Gerne.
Na gut. Der Journalist Matthias Greffrath hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und in dieser von Corona geprägten Zeit gehen viele Gewissheiten verloren, aber eine bleibt. wollen wir doch bis dahin gerne hören.
Und dazu Tatort. Diese strahlend blauen Augen, ja.
Genau. Wir wissen alle sozusagen, welche Bilder sich dazu abspielen im Kopf. Wo werden Sie morgen Abend sein, Herr Greffrath? 20.15 Uhr. Der Tatort wird 50 und das ist dann die Jubiläumsausgabe.
Naja, genau da, wo ich sonst auch immer sitze, meistens jedenfalls. Also meine Versuche, Sonntagabend zu sagen, lass uns doch ein anderes Video gucken, sind meistens an der gesamten Verwandtschaft gescheitert. Und morgen finde ich es deshalb spannend, weil München auf Dortmund trifft.
Genau.
Und die mag ich beide.
Also die Münchner und die Dortmunder werden gemeinsam ermitteln in einem Fall, in dem es dann auch um mafiöse Strukturen geht.
Ja. Also ich finde ja, der Tatort ist genau das, was viele Politiker und Kritiker beklagen. Er ist, glaube ich, das einzige wirklich gemeinschaftliche Erlebnis, außer Fußball, was diese Nation zustande bringt noch, diese Konsum- und Produktionsnation. Er ist irgendwie auch das letzte Überbleibsel einer Öffentlichkeit, die es mal gab, als wir nur drei Sender hatten. Da hörten nämlich alle dasselbe und konnten am nächsten Arbeitstag darüber reden, was da gestern dieser Politiker für einen Quatsch geredet hat oder wie schön Katharina Valente gesungen hat oder Rudi Schock oder was weiß ich. Also diese eine Öffentlichkeit und der Tatort, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Zahlen sind, aber ich denke doch 30% oder so.
Habe ich gar nicht recherchiert,
Also der Tatort, und es gibt ja auch das, gibt es immer, nee, jetzt gerade nicht, dieses Public Viewing in Kreuzberg und anderen verrufenen Gegenden der Nation, wo die Leute sich in der Kneipe treffen, um den Tatort zu sehen. Man kennt die Kommissare und. Also das ist ein Gemeinschaftserlebnis, ist außerdem noch ein Gemeinschaftserlebnis, ein nationales, was den großen Vorteil hat, föderal zu sein. Das heißt, wir kennen alle Gegenden Deutschlands durch ihre Kommissare. Wir kennen außerdem die wechselnden privaten Probleme, die die Menschen haben, von zu wenig Geld in den 60er Jahren bis zu viel Sex in den 90er Jahren und zu wenig Zukunftsperspektiven jetzt. Es gab mal vor, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, in Köln eine schöne Ausstellung vom Kunstverein dort, wo man Tatorte über 30 Jahre analysiert hat auf das, was vorkommt in ihnen. Und im Grunde zeigte sich da, dass die Tatorte im Grunde so eine historische Enzyklopädie der Entwicklung der Bundesrepublik waren. Also von den ersten Gastarbeitern, die auftauchen, die dann 10 Jahre später die italienische Kneipe haben. Nicht dieselben, aber dann kommen die ersten schwulen Themen und solche Geschichten.
Gut, da zeigt sich also Zeitgeschichte, aber gleichzeitig könnte man ja sagen, es ist schon erstaunlich, dass der Tatort seine Fans hat und eben so viel geguckt wird. Denn das Strickmuster, sage ich jetzt mal, ist ja immer das Gleiche. Also es ist immer so, bis Minute 3 muss die Leiche vorliegen und dann wird ermittelt und am Ende sind wir gute Hoffnung, dass dann der Fall auch gelöst ist.
Naja, erstens ist das, richtet sich dieses Argument gegen den Krimi insgesamt. Es gibt ja wenige Kriminalromane, wo nicht am
Anfang
die Leiche
steht. Gut, aber
dieser
ist eben so erfolgreich, ja, immer nach diesem Ablauf.
Naja, ich glaube, der ist so erfolgreich über die Kontinuität der Personen. Aber die anderen Krimis, ich meine, wir sind die Nation ja, wo jeden Abend gemordet wird. Auch da stehen die Leichen ja meistens am Anfang. Also da will ich mich jetzt nicht festlegen. Was sich den Tatort auszeichnet, denke ich, sind noch zwei Sachen. Jedenfalls in den letzten Jahren, wo ich etwas bewusster geguckt habe. Ich habe ja jahrzehntelang überhaupt nicht Fernsehen geguckt. Das eine ist, es geht fast immer gegen die Eliten. Das heißt, die Bösen sind immer die oben.
Sind oft die Unternehmer, in der Tat.
Die Netzwerke der Finanzmächtigen, die mit der Mafia zusammen haben, die mit nicht ganz korrekten Methoden ihre Schnitte machen und dabei passiert dann was. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin manchmal erstaunt, wie zeitgenau der Tatort auf ein Thema gesetzt wird, was gerade die Gesellschaft insgesamt beschäftigt. Ob das jetzt grüne Themen waren, ob das Korruptionsthemen waren oder sonst was. Also ich finde, da steckt schon eine gute relationelle Arbeit dahinter. Auch wenn einige läppisch sind.
Klar, manchmal ist es auch schwach. Und darf dann auch sein.
Ja, das kommt auch noch dazu. Was man auch, glaube ich, noch beobachten kann, ist, dass die Skandale um den Tatort herum, die haben nachgelassen. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 1975 gab es einen Tatort-Tod in der U-Bahn in Berlin, wo sich Franz Josef Strauß aufgeregt hat und gesagt, das ist ja Bandenkrieg in Montevideo mit Bordelleinlage und sonst was. Also dann gab es politische Geschichten mal, als irgendwelche Aleviten einen Ritualmord gemacht haben. Also diese Skandalisierung, denke ich, die hat nachgelassen.
Aber es wird viel kommentiert und auch kritisiert auf Twitter. Also wenn dann der Tatort gelaufen ist, hört man schon sehr viel Diskussion darüber, oft nörgelnde Diskussion.
Ja, jetzt vor allem die Leute nörgeln natürlich, vor allem wenn so wunderbare Tatorte wie die aus Frankfurt kommen mit Tukur, die sehr experimentell sind, wo dann auf einmal 25 Leichen da liegen. Und es stellt sich am Ende heraus, das ist irgendwie eine Adaption von einem Shakespeare-Stück oder so. Das gibt es auch, also diese Bandbreite. Von den eher läppischen Comedy-Geschichten aus Münster bis zu solchen experimentellen Sachen, das zeichnet ja auch oder zeigt ein bisschen auch, was die ARD alles doch noch leisten kann.
Mhm. Und
obwohl die Sachsen-Anhaltiner sie nicht mehr wollen.
Ja, das ist ein anderes Thema. Wird uns sicher beschäftigen nächste Woche. 12 bis 13 Millionen Zuschauer im Durchschnitt haben wir gerade noch recherchiert. Danke, Herr Greffert, bis hierher. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir gucken ins nordrhein-westfälische Kalka. Dort nämlich hat der Bundesparteitag der AfD begonnen heute Vormittag. Und wir sind ja alle in der Pandemie aufgerufen, Kontakte zu reduzieren. Aber dort sind jetzt 600 Delegierte zusammengekommen in einem Präsenzparteitag. Und Matthias Greffrat ist hier im Studio, Journalist, Schriftsteller. Wie wird das der AfD sozusagen zugutekommen? Wird es ihr zugutekommen, einen Präsenzparteitag abzuhalten oder wird ihr das eher schaden? Was denken Sie?
Also bei Ihren Hardcore-Anhängern wird es ihr zugutekommen, aber es wird auch nicht irgendwas steigern. Ich denke, insgesamt kann es ihr nur schaden. Das eine ist, die Mehrzahl der Bevölkerung findet diese Maßnahmen richtig, korrekt und ausreichend. Vielleicht mal sogar auch nicht mal ausreichend. Also da haben sie keine gute Presse oder da werden sie keine guten Reaktionen kriegen. Und das andere ist, wenn sie sich streiten werden zwischen den Flügeln, dann, ich denke, dann werden irgendwann die Masken abgenommen und dann gibt es Ärger. Und der bekommt der Partei auch nicht gut. Das bekommt ja keiner Partei gut, wenn sie intern so viel streitet. Und die streiten sich nun so, dass die Kessel fliegen.
In der Tat, wird sehr viel gestritten. Nadine Lindner ist nicht vor Ort, sondern im Hauptstadtstudio, guckt sich aber diesen Parteitag über Phoenix an, liest alles, was auf Twitter derzeit zu lesen ist. Frau Lindner, wie ist denn im Moment die Lage? Die AfD hatte ja gesagt, wir werden alle die Hygienemaßnahmen einhalten, Masken werden auf jeden Fall getragen. Ist es so? Wird sozusagen wirklich das strikte Hygienekonzept umgesetzt?
Also der Anspruch, diesen Anspruch hat man auf jeden Fall formuliert. Und ich fand das durchaus bemerkenswert, dass sowohl der Versammlungsleiter als quasi auch jeder Redner von Seiten der Parteiführung darauf hingewiesen hat, dass man auf die Verantwortung hingewiesen hat, dass man jetzt auch die Maske tragen soll, dass man es den Gegnerinnen und Gegnern nicht so einfach machen soll. Wobei auch erste Kollegen schon davon berichten, dass es Schwierigkeiten gab, dass auch sogenannte Maskenmuffel wohl ermahnt werden mussten, dass auch wohl diese Drohung auch ausgesprochen wurde, beziehungsweise Jörg Meuthner diese Drohung ganz klar heute noch mal ausgesprochen. Wer sich da renitent zeigt, der fliegt raus als Delegierter. Und es gab offenbar, so hat es ein Kollege von vor Ort berichtet, schon eine deutliche Ansprache von Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Und die Bürgermeisterin von Kalka, Britta Schulz, die hat man heute Morgen zum Beispiel beim Deutschlandfunk gehört, hat man dann später aber auch noch mal bei den Kollegen von Phoenix gehört, die hat gesagt, bei groben Verstößen kann diese Veranstaltung auch abgebrochen werden. Also ich glaube, dass es ein Thema ist, was durchaus noch für Spannungen dort in der Halle auch sorgen wird, wobei man sagen muss, die AfD hat versucht, da Vorschub zu leisten, hat FFP2-Masken ausgelegt. Allerdings, so wie Kollegen das von vor Ort berichten, sind die wohl im Juni 2020 abgelaufen. Ansonsten haben sich auch viele eine eigene Maske mitgebracht, wie zum Beispiel die Parteivize Beatrix von Storch trägt, wie schon häufiger ihre Trump-Maske.
Jetzt hat der AfD-Chef Jörg Meuthen schon gesprochen. Ich glaube, er spricht im Moment immer noch. Haben Sie ihm zuhören können? Was hat er gesagt?
Ja, das fand ich, war eine bemerkenswerte Rede, die vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist. Jetzt im Moment spricht offenbar Albrecht Glaser, der den Leitantrag zur Rentenpolitik vorstellen wird. Aber Jörg Meuthens Rede, die kurz vor 12 begonnen hat, fand ich durchaus bemerkenswert, weil es eine Kampfansage an Teile der Partei war. Und er, finde ich, nochmal eine zweite Front auf diesem Parteitag eröffnet hat mit seiner Rede, und zwar die Corona-Politik-Front. Er hat deutliche Kritik geübt daran, zum Beispiel an Alexander Gauland, der das Wort Diktatur verwendet hat. Da hat er gesagt, das ist unpassend. Er hat auch den Vergleich des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetzes kritisiert und er hat auf die Störer im Bundestag angespielt, hat gesagt, das wären halt Einzelaktionen, die er nicht für gut heißt und die dann, wo dann quasi auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Solidarität der gesamten Partei dann in Anspruch nehmen und da wäre er auch dagegen. Und er hat quasi noch eine dritte Flanke aufgemacht, wo er sich auf den Verfassungsschutz bezogen hat. Da ist es ja so, dass das Prüfverfahren immer noch läuft, auch gegen die Gesamtpartei und Jörg Meuthen zu den Leuten gehört, die das auf jeden Fall abwenden wollen. Also ich habe das Gefühl, seitdem hat dieser Parteitag, auch wenn ich es aus der Ferne betrachte, nochmal eine ganz andere Temperatur, zumal man auch gesehen hat, dass sowohl Teile des Bundesvorstands dieser Rede nicht sehr aufmerksam gelauscht haben. Stefan Brandner, der Vize, hat auf seinem Handy rumgetippt und auch Teile der Delegierten. Da sind teilweise Leute mit Standing Ovations aufgestanden, andere sind ganz demonstrativ sitzen geblieben, haben nicht geklatscht und ich glaube, das zeigt halt wieder einmal auch die Zerrissenheit der Partei. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht danach.
Ja, Matthias Greifrath. Eben,
wollte ich gerade sagen, spannend wird jetzt sein, wie diejenigen, die sitzen geblieben sind, darauf jetzt verbal und auch sonst reagieren. Haben Sie das Gefühl, dass der Jörg Meuthen so scharf rangegangen ist, weil er wieder mal auf eine Spaltung der Partei hinarbeitet?
Also dieses ganze Thema Spaltung der Partei sehe ich gelinde gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass die Partei sich wirklich aufsplittern wird in mehrere Teile, organisatorische Teile, weil sie genau wissen, dass ihnen da schaden würde, dass man sich auch kannibalisieren würde, auch in diesem Bundestags- und Landtagswahl, ja, was ja vor der Partei liegt, sondern dass man da irgendwie noch zusammenhält. Aber ich glaube, diese Bruchlinien, auch gerade in so einem fundamentalen Punkt wie Corona oder auch dem Punkt der Verfassungstreue, der Radikalität, das hat hier nochmal quasi nochmal ein Zeichen gesetzt, wohingegen zum Beispiel Tino Chrupalla, sein Co-Parteichef, sich relativ brav an sein Manuskript gehalten hat, nochmal für den Leitantrag geworben hat, für die Stärkung der gesetzlichen Rente, für dieses Thema, was die AfD ja schon länger versucht zu besetzen, Sozialpolitik, Rentenpolitik, auch diesen Hinweis gegeben hat, ja, Sozialpolitik machen, ohne rot zu werden, was wiederum ein Björn Höcke-Zitat ist. Also da denke ich, wird es noch recht munter werden in Kalkar.
Ich meine, die Rentenversicherung sollte ja auch Thema sein auf diesem Parteitag und da will Herr Meuthen die gesetzliche Rente abschaffen und die Rentenversicherung durch mehr Eigenvorsorge ersetzen. Und Herr Höcke will die gesetzliche Rente stärken und mit nationalistischen Elementen versehen, zum Beispiel mit einem Rentenaufschlag nur für Deutsche. Ich meine, da ist ja auch wieder diese sehr klare Diskrepanz zu sehen. Wird das diskutiert werden jetzt noch?
Naja, um genau diesen Konflikt abzuräumen, hat man ja diesen Leitantrag geschaffen. 21 Seiten sind das, den es seit April gibt. Er arbeitet von der Bundesprogrammkommission, der genau diesen Widerspruch ja quasi überdecken soll, der sich aber eher in Richtung quasi Höcke-Lager bewegt mit der Stärkung der gesetzlichen Rente und quasi diese marktradikalen Ideen von Jörg Meuthen nur in so einen relativ vagen Ausblicksteil quasi verbannt. Es gibt jetzt aber rentenpolitisch quasi eine neue Front, wo sich Jörg Meuthen unter anderem für einen Änderungsantrag stark macht, der von René Springer, einem Sozialpolitiker aus dem Bundestag, kommt, der mit dieser Experimentierklausel unter anderem für ein Staatsbürgergeld von 500 € sich stark gemacht hat und dort hat Jörg Meuthen nochmal das Wort ergriffen. Und ich habe das Gefühl, dass das quasi die nächste symbolische Auseinandersetzung, das nächste symbolische Kräftemessen ist. Und man darf nicht vergessen, das nächste Kräftemessen wird es geben, weil es noch eine Wahl zum Bundesvorstand gibt. Das wird sehr wahrscheinlich morgen stattfinden, wo ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Andreas Kalbitz gewählt werden soll. Und da sind zwei Leute im Spiel, Maximilian Krah aus Sachsen, der eher so dem Tino Chrupalla-Lager zugeordnet wird, oder auch Johanna Kotar aus Hessen, eher dem realpolitischen Lager zugerechnet, dem, wie sie selber sich verstehen, dem gemäßigten Lager. Und da könnte man dann durchaus nochmal sehen, wie da das Kräfteverhältnis innerhalb der Delegiertenschaft auch ist.
Man kann ja nur hoffen eigentlich, dass diese innerparteilichen Konflikte weitergehen, weil sowohl die Rentengeschichte wie dieses Grundeinkommen, wie immer sie es da nennen, sind ja Themen, womit sie eigentlich versuchen, den Linken die Themen zu rauben und abzugraben. Und solange sie sich darüber streiten, denke ich, muss man mit dieser Gefahr denn doch nicht so sehr rechnen.
Ja, wobei ich tatsächlich da anfügen möchte, dass die AfD das, glaube ich, schon relativ geschickt macht, weil sie sich nicht drum schert, dass sie Widersprüchlichkeiten im eigenen Programm hat und dass auch das, was jetzt in diesem Leitantrag drin ist, da sind keine Kostenrechnungen dabei, da sind keine Gegenfinanzierungsvorschläge dabei, sondern da werden quasi nur Wohltaten und Ideen in den Raum gestellt. Aber darüber schert man sich nicht sondern ich glaube, es werden jetzt ein oder zwei Konzepte oder Ideen, Instrumente festgenagelt, die sich irgendwie gut anhören, die Kinderförderung irgendwie sein sollen oder vielleicht halt auch so was Symbolisches wie Abschaffung von Politikerpensionen, das steht da auch in diesem Leitantrag. Und damit geht man dann halt einfach klingeln und ich glaube, das wird sich gut genug anhören, um, denke ich, große Teile der AfD-Wählerschaft da mindestens einfangen zu können. Und sie haben halt auch symbolisch diesen Punkt gemacht, indem sie sagen, ja, jetzt haben wir ein Rentenkonzept, wir haben dieses Papier. Die Substanz, glaube ich, wird da nicht so relevant sein.
Nadine Lindner, vielen Dank für diese Einschätzungen. Und wir beobachten das natürlich weiter, auch heute Nachmittag in Studio 9 am Abend. Jetzt aber bleiben wir erstmal hier am Mittag und wollen gleich über die Frage sprechen, wie Friedrich Engels denn wohl die heutige Ökonomie betrachtet hätte, in der ja sehr viele Internetunternehmen unterwegs sind und für die Arbeitnehmerinnen die Lage nicht immer einfach ist. Heute wird also der 200. Geburtstag eines Mannes gefeiert, der sich ganz genau angeguckt hat, wie Ungerechtigkeiten im wirtschaftlichen Prozess entstehen. Friedrich Engels. Zusammen hat er gearbeitet mit Karl Marx. Und Matthias Greffrath hier, der ist da eben auf vertrautem Terrain, weil er sich viel über das Kapital Gedanken gemacht hat von Marx. Herr Greffrath, wenn wir jetzt auf die Gegenwart gucken, auf Vertriebswege, die über Facebook laufen, über Amazon, über Google, würde dann Herr Engels sagen, toll, Innovation ist immer gut, würde er sagen, nee, Vorsicht, hier entstehen wirklich neue Ungerechtigkeiten?
Naja, im Prinzip war er jemand, so wie Karl Marx auch, die gesagt haben, Technik ist ein Werkzeug der Befreiung, aber Werkzeuge muss man benutzen und wenn sie die falschen Leute benutzen, dann ist es kein Werkzeug der Befreiung, sondern ein Werkzeug der Unterdrückung und das können wir natürlich gerade jetzt an den Plattformen, wenn wir darüber reden, die Plattformökonomie, die um sich greift bei Amazon, bei den ganzen Lieferdiensten, vor allem bei Google und so weiter, dann können wir sehen, wenn solche Werkzeuge, die im Grunde die gesamte Gesellschaft abdecken. Und Engels war einer der ersten großen Theoretiker, die gesagt haben, in Bezug auf die Natur, aber auch in Bezug auf die Technik, die Wirkungen unserer Handlungen sind tendenziell jetzt global geworden. Und das heißt, sie müssen auch global kontrolliert werden. Also da war er, denke ich, sehr, sehr Avantgarde. Und dann könnte man einiges von diesen Gedanken, glaube ich, heute gebrauchen. Das ist das eine. Und das andere war, er war ja, wie ich vorhin schon sagte, die rote Eminenz der SPD. Und die SPD hat ja damals vor 120 Jahren darauf gesetzt, dass die Konzentration der Wirtschaft dafür sorgt, dass die Technik immer weiter evolviert, immer weiter sich steigert, immer mehr leistet, immer mehr Wohlstand schaffen kann, aber eine Größe erreicht, wo eigentlich nur noch die Verstaatlichung, das war die SPD damals, nur noch die Verstaatlichung helfen kann. Und wir haben ja über das 20. Jahrhundert immer noch zumindest in den Infrastrukturen die Staatlichkeit dessen, was allen dienen soll, der Infrastrukturen aufrechterhalten. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die großen Infrastrukturen der Kommunikation, der Logistik und so weiter privatisiert werden. Und das führt dazu, dass die Herrschaft, denke ich, von der Politik an die Wirtschaft übergeht. Und an der Stelle wird Politik wieder sehr nötig. Und an der Stelle wird dann der Stratege Friedrich Engels auch wiederum möglicherweise sehr hilfreich, zumindest als jemand, der einen anschiebt. Ich meine, die Rezepte von damals sind nicht die von heute, aber die Strukturen, die kann man damit schon ganz gut begreifen.
Aber er wird ja ganz wenig gelesen. Also er ist auch, glaube ich, unbekannter als Karl Marx, obwohl es zum Beispiel Ulrike Herrmann in der Taz schreibt heute, ohne Friedrich Engels hätte es Karl Marx gar nicht geben können.
Naja, einerseits war er der Popularisierer, darüber haben sich dann die Intellektuellen, die Marxologen aufgeregt ein bisschen. Aber vor allen Dingen war er jemand, der wie Marx, aber sehr viel stärker in seinen Schriften, weil Marx hat sich nun mal aufs Kapital kapriziert, zum Beispiel über Anthropologie geschrieben hat, der sehr früh geschrieben hat, bilden wir uns nicht so viel ein über unsere Siege über die Natur, denn jeder Sieg über die Natur wird dazu führen, dass sie zurückschlägt. Die Eingriffe in die Natur werden Wirkungen entfachen, die auf anderen Kontinenten stattfinden. Also das, was wir heute die Verbindung von der Schweineproduktion in Westniedersachsen zum Soja und Diktatur in Lateinamerika, solche Sachen hat er zumindest strukturell schon gesehen, weil er sehr viel empirischer war als Marx, hat sich sehr viel mehr um die Einzelheiten gekümmert. Und wenn der Wohlstandsbericht in Deutschland uns gerade mal wieder beigebracht hat, dass die Armen 10 Jahre eher sterben als die Reichen, sowas hat Friedrich Engels für Manchester von 1842 auch schon rausgesucht. Das heißt, er war ein Linker, der nie ohne Empirie ausgekommen ist. Und das könnten wir auch ein bisschen mehr gebrauchen.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie und wir haben jetzt hier noch ein Thema auf der Liste, denn Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, ist ja heute zur Landesvorsitzenden der Berliner SPD gewählt worden. Sie bildet jetzt mit Reit Saleh die neue Doppelspitze. Herr Saleh ist ja der Fraktionschef. Und wir hören mal Franziska Giffey. Sie gilt ja als Strahlefrau und ich glaube, sie hat da diesem Wort alle Ehre gemacht.
Wenn wir gemeinsam zusammenstehen, dann werden wir stark sein. Dann werden wir Menschen überzeugen. Wenn wir dabei gute Laune haben, Zuversicht und Kraft ausstrahlen, dann wird es gelingen. Ich bin mir sicher.
Ja, wenn Sie das hören, Herr Greffrath. Die Frau hat, also ich meine, sie hat das Zeug, die Menschen zu überzeugen.
Der Sound ist gut. Aber wenn sie den Sound jetzt anders einsetzen würde, als sie ihn gelegentlich einsetzt, wenn sie zum Beispiel sagt, auch die Autofahrer müssen ein Recht haben, in die Innenstadt zu fahren, dann finde ich, kann man den Sound ja auch einsetzen für eine andere Politik, die
also
sagt.
Also Sie wünschen sich eine linkere Politik?
Nein, eine fortschrittlichere, eine ökologischere. Also links und rechts, das können wir doch schon lange nicht mehr sagen.
Schon aus der
nein, sie macht das gut, finde ich. Sie repräsentiert durch diese sehr freundliche Ansprache mit ihrem, ich sag mal, bei allem, mit einer Neutralität ihrer etwas biederen Auftritt, repräsentiert sie für mich im Grunde so eine Art Wiedergänger der SPD aus den 60er, 70er Jahren. Die tüchtigen Leute der Mitte, die ihre Kinder erziehen, die hart arbeiten, das repräsentiert sie auf eine freundliche Weise. Und damit, denke ich, hat sie eine ganz gute Chance, der SPD so ein paar Punkte wieder zurückzugewinnen, ja. Was, wie ich finde, die Fortsetzung einer rot-rot-grünen Koalition befördern könnte.
Mhm, wenn sie sich wünschen würden.
Wenn sie von der CDU so ein bisschen was wegzieht oder von der FDP.
Ich meine, es gibt ja viele, die der Frau Giffey es durchaus zutrauen, tatsächlich, dass sie die SPD aus dem Umfragetief holt.
Ja, die Frage ist nur, mit welcher Politik, ne? Und man könnte auch sagen, Frau Giffey ist sozusagen die letzte Notbremse vor Kevin Kühnert, der aufsteigende Stern in der Berliner SPD ist. Und die Berliner SPD ist ja insgesamt, muss man schon wohl sagen, etwas linker als Frau Giffey. Und die Frage ist, ob man mit so einer nur bewahrenden Politik in Berlin, in dieser Metropole, Hauptstadtmetropole, weiterkommt. Das weiß ich jetzt nicht.
Was sagen Sie denn zu den Plagiatsvorwürfen? Denn immerhin wissen wir, dass über alledem eben der Vorwurf hängt, dass sie eben abgeschrieben hat in ihrer Doktorarbeit. Es steht jetzt eine zweite Prüfung der FU in Berlin aus. Inwiefern schadet das ihrer Glaubwürdigkeit?
Das kann sie auch noch stolpern lassen, denke ich. Also ich finde, sie wäre gut beraten gewesen. Eins vorab, ich glaube, dieser Skandal um die Dissertation ist mindestens zur Hälfte ein Skandal der FU und der Doktormutter, die sozusagen die Kommission eingesetzt hat, die erste Prüfung vorgenommen hat, die dann mit diesem etwas milden Verweis
mit der Rüge
geendet hat. Mhm. Also das ist eigentlich ein Unding, das ist eigentlich ein Skandal.
Weil eine Universität gar keine Rügen erteilen darf?
Nein, das oder? Nicht, sondern weil diejenigen, die Doktormutter der zur Verhandlung stehenden Promovendin oder Promovierten, die setzt eine Kommission ein, die natürlich, würde man sagen, freundlich über diese Sache geurteilt hat und nicht mit einer Aberkennung. Mhm. Das kam ja auch, dann kamen zwei Gutachten, jetzt wird neu verhandelt. Das ist das eine. Das andere ist, Frau Giffey wäre gut beraten gewesen, finde ich, wenn sie gesagt hätten, ich lasse mich jetzt zu eurer Vorsitzenden wählen. Aber wenn diese Geschichte mit der FU nicht gut ausgeht, dann werde ich sofort zurücktreten. Das hätte ihr gerade noch so ein bisschen Renommee bringen können.
Naja, sie hat ja schon gesagt, ich führe diesen Doktortitel nicht
mehr. Ja, das geht
mehr.
Nun gar nicht, finde ich. Also jemand, der den Doktortitel so sehr auch in seinen Unterschriften immer als Vornamen mitbenutzt hat, dass der jetzt sagt, das ist etwas, was mir äußerlich ist, das kann ich auch zurückgeben. Das ist eine derartige Missachtung der Wissenschaft und der Werte und der Würde der Wissenschaft. Also allein das wäre jetzt schon ein bisschen mehr gewesen als, also im Grunde könnte man, finde ich, schon deshalb zurücktreten.
Also ich sehe, da sehen Sie noch großes, tatsächlich Stolperpotenzial.
Ich will noch eine Sache sagen, das Schlimme ist ja bei all diesen Sachen, das Publikum mag ja auch Leute, die sündigen und dann Reue zeigen, aber sowohl Gutenberg wie Schawan, wie Giffey haben sich ja im Grunde benommen wie Kinder, die irgendwie im Nutella-Topf waren und dann sagen, nee, ich war es aber nicht. Dann zeig mal deine Hand vor, dann zeigt die linke Hand vor, da ist natürlich nichts dran und an der rechten und dann sieht man es dann doch, dann kommt es doch raus und dann sagen sie, ja, aber ich glaube, es war im Dunkeln, ich wusste nicht, dass Nutella war. Also diese Art von man sieht etwas kommen und verleugnet es bis zum letzten Augenblick, das tut, glaube ich, dem Ruf der politischen Klasse auch nicht so richtig
gut. Aber ganz kurz muss man dann noch sagen, gerade eben haben wir gesagt, dass Frau Giffey für die SPD relativ wichtig ist. Mhm. Und jetzt fordern Sie im Grunde, sie hätte von Anfang an sagen sollen, wenn es denn so war, ich habe hier und da plagiiert und ich trete zurück. Also ich meine, dann hätte die SPD eine wichtige Politikerin verloren.
Nein, wenn sie am Anfang gesagt hätte, ich habe plagiiert, aber ich will weitermachen. Ich gehe für 2 Jahre sozusagen in Quarantäne und dann mache ich weiter.
In Reue.
Die Sache ist ja, wann ist jetzt 2 Jahre alt oder so. Das wäre gut gewesen. Das Problem ist, die Personalbasis dieser SPD, wie fast aller Parteien für Spitzenpositionen, ist so eng, dass man dann doch drüber hinwegsieht und das ist nicht gut.
Und hier war an dieser Stunde zu Gast Matthias Greffrath, Journalist, Schriftsteller. Wo gehen Sie denn heute Nachmittag hin in diesem Corona-November?
Ja, ich bin ja vorhin mit dem Fahrrad gekommen und habe gesehen, dass auch bei dieser Temperatur man sehr gut Tischtennis spielen kann. In allen Parks sind die Tischtennisplatten fast alle belegt. Im Frühjahr haben wir sehr viel Tischtennis gespielt.
Jetzt
in
mit
der
Handschuhen
in der Familie.
Oder geht's auch ohne Handschuhe?
Nee, ich glaube, dass die Hände werden warm. Also ich werde jetzt versuchen, einen Tischtennispartner zu finden und dann irgendwie am Südkreuz eine Runde drehen.
Das klingt gut. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.
Danke.
Danke, dass Sie hier waren.